Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur Ausgabe 63 des Deport Magazins. Diesmal gibt's mal wieder ein buntes Bouquet aus Branchenthemen. Es geht etwa um die Vorab-Review-Umstände zum Looter-Shooter Borderlands 3. Es geht um den andauernden Sinkflug von GameStop. Es geht um die ausbleibende Spieleförderung auf Bundesebene im kommenden Jahr. Es geht wieder mal um Missmanagement und Fehlverhalten bei einem Entwicklerstudio, nur diesmal in einer neuen Geschmacksrichtung namens Ghosting. Es geht um das neueste Spieler-Abo und um die Gründe, aus denen das neue Call of Duty Modern Warfare seinen Rückzug vom russischen Markt antritt. Viel Spaß beim Zuhören. Eigentümliche Review-Politik bei Borderlands 3. Seit dem 13.09., also dem Veröffentlichungstermin dieser Magazinfolge, ist der neue Gearbox-Looter-Shooter Borderlands 3 zum Kauf erhältlich. Und Testberichte dazu erschienen, so wie es bei AAA-Spielen relativ üblich ist dieser Tage, schon einige Tage vorher. Allerdings gab es in der Art und Weise, wie diese Reviews durchgezogen wurden, einige Unterschiede zum sonst üblichen Prozedere. Das berichtete Kotaku am 9. September, dem Tag, an dem auch die ersten Wertungen für das Spiel erschienen sind. Normalerweise nämlich erhalten Redaktionen Testmuster auf zwei Arten. Entweder als eine Art Gutschein-Key für den entsprechenden Digitalstore auf PC und Konsole, womit dann die Verkaufsversion heruntergeladen wird, die dort bereits hinterlegt ist. Eine Alternative dazu ist das Versenden von Datenträgern, also Disks oder USB-Sticks für spezielle Debug-Konsolen. Die sind dann von den Konsolenherstellern an die Presse verliehene Spezialmodelle, die auch von Entwicklern genutzt werden, etwa um Messedemos oder Präsentationen vorzuführen von unfertigem Code. Das Verwenden von Testversionen war zur PS3-Ära und zu Beginn der aktuellen Konsolengeneration noch relativ üblich, also mit diesen Debug-Konsolen. Inzwischen wird das aber kaum noch so gehandhabt. Inzwischen ist es Uso, dass einfach ein Steam-Key oder sowas ähnliches bei der Redaktion eintritt und man lädt sich dann die Version runter. Bei den Tests von Borderlands 3 wählte Publisher 2K Games jedoch einen Sonderweg. Anstatt Codes für die finale Handelsversion des Spiels oder einer Testversion auf Disk, erhielten die Redakteure die Zugangsdaten für spezielle Epic Games Store Accounts, mit denen sie dann Zugriff auf eine offensichtlich noch in Entwicklung befindliche Version des Spiels erhielten. Dazu gab es auch noch die Warnung, dass diese Version eben noch nicht fertig ist und dass man auch zum Beispiel die Finger vom DirectX 12 Modus des Spiels lassen sollte. Die US-Website Polygon beschreibt ihre Erfahrungen mit der PC-Testversion im Test des Spiels wie folgt. Zitat: Wir haben einige ernste Probleme gehabt. Das Spiel stürzte regelmäßig ab und diese Abstürze wurden von drei verschiedenen Mitarbeitern auf drei verschiedenen Gaming-PCs an drei verschiedenen Orten in den USA nachvollzogen. Einer von uns hat seinen Spielstand verloren, nachdem er 6 Stunden darin investiert hatte. Er musste von vorn anfangen. Nach einem oder zwei Tagen Spielzeit waren die plötzlichen Crashes etwas, das wir erwarteten und nicht mehr etwas, das uns überraschte. Und sie wurden schlimmer, je weiter wir im Spiel fortschritten. Quests würden kaputt gehen, Wegpunkte würden sich weigern, dargestellt zu werden, bis man das Spiel neu startet. Ein Pop-up-Fenster würde uns plötzlich darüber informieren, was zu tun ist, wenn ein missionskritisches Fahrzeug zerstört ist oder irgendwo festhängt, obwohl uns gerade nichts dergleichen passiert ist. Es scheint also, ob das Entwicklerteam erwartete, dass es da Probleme gibt, aber es gab keine. Vielleicht behebt Gearbox diese Probleme bis zum Release des Spiels und hoffentlich passiert das auch. Uns wurde gesagt, das Spiel erhält einen substanziellen Day-One-Patch, aber wenn ihr euch Sorgen um die Performance des Spiels macht, wartet ihr vielleicht besser ab, bis wir und andere Publikationen und Spieler die Launch-Version ausprobieren können. Zitat Ende. So kommt es, dass die vor Release veröffentlichten Tests von Borderlands 3, die wohl auch nur ausgewählten Redaktionen angeboten wurden, mit etwas Vorsicht zu genießen sind. Sie können freilich Story, Missionsdesign, Spielsysteme und Charaktere beurteilen, nicht jedoch den technischen Zustand des Spiels zu Release und auch nicht die Grafik sowie Performance der Konsolenfassungen. Das alles ist nicht neu. Verbuggte Testversionen vor Release mit dem Versprechen, dass da noch ein Patch kommen würde, das gab es schon mal. Und ebenso ist Borderlands 3 nicht der erste Fall, dass ein Publisher sich aussucht, wer sein Spiel vor dem Erscheinen testen darf. Spielehersteller haben hier ein Hausrecht und machen immer wieder Gebrauch davon. Aber es ist seit längerer Zeit mal wieder passiert und das bei einem der größeren Releases des Herbstes. Daher schaut genau hin, wenn ihr Tests zu Borderlands 3 lest. Ist der Artikel vom 9. bis 12. September, dann basiert er auf der besprochenen Vorab-Version des Spiels und das wird hoffentlich auch im Text klar kommuniziert. Erst Tests, die ab dem 13.09., dem Release-Termin des Spiels, erscheinen, können überhaupt auf der richtigen Version basieren, wie ihr sie letztendlich auch auf PC oder Konsole spielen werdet. Da ist es vielleicht sogar ratsam, noch einige Tage zu warten, bis solche Tests auch wirklich fundierte Aussagen zur Technik des Spiels treffen können, anstatt möglichst schnell eine Wertung rauszudrücken. Kurzum, macht euch selbst ein Bild, nehmt mehrere Quellen zur Hand und trefft eine mündige Kaufentscheidung. Im Netz zumindest sind die ersten User-Meinungen zum Spiel durchwachsen. Teils sind die Spieler auf Konsole und auf PC sehr zufrieden, teils klagen sie aber über Ruckler, über Interface-Probleme und miese Performance, konkret auf den Nicht-Pro-Konsolen. Hier ist es vielleicht ratsam, auf den nächsten Patch oder eine gründliche Technikanalyse zu warten. Ich verlinke euch direkt mal den YouTube-Kanal von Digital Foundry, dessen Konsolen-Performance-Analysen in der Regel extrem ausführliche und gut recherchierte Erkenntnisse bieten. Noch gibt es da kein Video zu Borderlands 3, aber das dürfte sich erfahrungsgemäß bald ändern. Missmanagement, Ausbeutung, Rassismus? Indie-Publisher Nicalis in der Kritik. Es vergeht kaum ein Monat ohne eine Enthüllungsstory über die Zu- und Missstände in der Industrie und in dieser Magazinausgabe ist das nicht anders. Mal wieder ist es ein Kotaku-Artikel von Jason Schreier, der diesmal sein Augenmerk auf den Indie-Publisher und Entwickler Nicalis wirft. Das kleine US-Unternehmen mit etwa 20 Angestellten ist in der Indie-Szene durchaus eine wichtige Instanz. Schließlich landete das Studio mit seinen Konsolenports von Cave Story und The Binding of Isaac Millionenerfolge. Außerdem ist Nicalis wohl sehr gut mit Nintendo vernetzt und stellte in den letzten Jahren für kleinere Indies eine der besten Chancen dar, ihre Titel auf die Switch zu bekommen. Allerdings lief dabei nicht alles glatt, wie Schreier in seinem Artikel zusammenträgt, basierend auf den Aussagen von Indie-Studios, die mit Nicalis zusammengearbeitet haben, sowie ehemaligen Mitarbeitern. Und sein Artikel zeigt zwei Probleme auf. Zum einen ist er der Gründer und Präsident von Nicalis, Tyrone Rodriguez. Der wird in seinem Umgang mit Mitarbeitern als höchst problematisch beschrieben. Abwertende, homophobe und rassistische Sprache seien bei ihm an der Tagesordnung gewesen. Außerdem habe er sich als sehr kontrollierender Chef erwiesen, der einzelne Mitarbeiter übermäßig micromanagte bis hin zum Einmischen in deren private Nutzung von Twitter. Er habe außerdem immer wieder von Mitarbeitern verlangt, auf Geschäftsterminen starke Schnäpse zu trinken, gerne vor geschäftlichen Entscheidungen, und er animierte sie dazu, bei seinen rassistischen Scherzen mitzumachen. Da wird das Bild einer Person gezeichnet, die mal sehr spendabel, positiv und gut gelaunt ist und mal extrem ekelhaft und ausbeuterisch handeln konnte. Die Stimmung im Team soll sehr angespannt gewesen sein. Für viele Nicalis-Mitarbeiter sei es die erste Anstellung in der Games-Branche gewesen, weshalb sie sich diesen Umgang haben gefallen lassen. Der andere Aspekt ist, dass Nicalis auch im Umgang mit Entwicklerpartnern ein problematisches Verhalten an den Tag legte. So sicherte sich das Studio in mehreren Fällen Deals für die Portierung von Spielen, konkret werden hier Enter the Gungeon oder Fury genannt, nur um dann Wochen bis Monate lang Funkstille folgen zu lassen, so dass sich die Entwickler dieser Titel dann andere Partner für ihre Portierungen suchen mussten. Und auch wer sein Spiel erfolgreich via Nicalis portieren oder publishen ließ, der hatte Probleme. So blieben in einigen Fällen fertige Patches für die Konsolenfassung von Spielen unveröffentlicht, da Nicalis kein weiteres Geld in das QA-Testing dieser Patches investieren wollte. Der Umgang mit Partnern sei also auch in vielen Fällen äußerst unprofessionell gewesen. Das Nichtbeantworten von E-Mails, das lange Hinauszögern von Reaktionen und zugesicherten Informationen oder Dienstleistungen, das scheint typisch für Nicalis zu sein. Und erneut wird hier Tyrone Rodriguez genannt, der diese Entscheidungen traf und sie teils öffentlich verteidigte. So genoss dann Nicalis bereits vor der Kotaku-Story einen eher schlechten Ruf unter Branchenkennern und Indie-Fans. In einem offiziellen Statement gegenüber Kotaku spricht Nicalis mit klassischen PR-Formeln vom respektvollen Umgang untereinander und davon, Fehlverhalten und Rassismus im Unternehmen nicht zu billigen. Und in den Fällen von Enter the Gungeon und Fury hätte es nie einen unterschriebenen Publishing-Vertrag gegeben. Auf Twitter wird Tyrone Rodriguez dann deutlicher. Er gesteht ein, in seiner Kommunikation Fehler gemacht zu haben, die unakzeptabel und unverzeihlich seien, nur um edgy und cool zu wirken. Er hätte es besser wissen müssen und er bittet alle, die er damit verletzt habe, ihm zu verzeihen. Edmund Macmillan, der Schöpfer von Binding of Isaac, der zog jedenfalls bereits Konsequenzen. Im Rahmen der Kotaku-Recherche wurde er mit den Vorwürfen konfrontiert und er entschloss sich, bei seinen zukünftigen Spielen nicht mehr Nicalis als Dienstleister für die Konsolenportierungen seiner Spiele zu wählen. Tja, und soweit die mittlerweile fürs Magazin traditionelle So wird die Wurst gemacht News dieser Sendung. Apples Spiele-Abo startet in wenigen Tagen. Dass Apple ein eigenes Spiele-Abo-System namens Apple Arcade plant, das ist bereits seit März dieses Jahres bekannt. Im Rahmen einer Produktpräsentation am 10. September wurden allerdings ein paar neue Details zur neuesten Spiele-Flatrate bekannt, die sich recht bald bei uns auf den Markt drängen wird. Bereits am 19. September wird der Dienst starten, zunächst aber nur für iOS, also für iPhones. Bis Ende Oktober sollen dann iPads, Macs und Apple TV als Plattform folgen. Für 5 Euro im Monat, also 4,99, erhalten User dann den Zugriff auf einen Katalog von über 100 Spielen. Und zwar egal, auf welcher Plattform sie nun spielen und mit Cross-Save-Funktion sowie der Möglichkeit, Spiele auch für den Offline-Betrieb herunterzuladen. Apple Arcade ist also kein Spiele-Streaming-Dienst wie Stadia oder die xCloud von Microsoft, sondern eine Art Gegenentwurf zum Free-to-Play-dominierten Spielebereich des App Stores. Die Titel im Abo-Katalog sind jetzt nicht unbedingt riesige AAA-Spiele, aber angesichts der Mobilhardware, auf der sie laufen, wirkt das Line-Up bereits ganz ordentlich. Und es enthält neben vielen bekannten und unbekannten Indie-Spielen auch diverse zeitlich exklusive Titel, etwa einen Super Smash Bros. Klon mit Lego-Figuren namens Lego Brawl oder ein Side-Scroller-Spin-Off zu Enter the Gungeon namens Exit the Gungeon. Insgesamt sind viele große und kleine Studios sowie Publisher dabei und Apple hat sich dieses neue Angebot bislang auch echt was kosten lassen. Etwa 500 Millionen Dollar seien angeblich in die Finanzierung von über 100 Spielen geflossen, die für diesen Dienst erscheinen sollen. Sobald die Apple Arcade einmal läuft, sollen dann Entwickler auch einen gewissen Umsatzanteil erhalten, basierend auf der Zeit, die Spieler mit ihren Titeln verbringen. Auch wenn die Apple Arcade jetzt nicht wirklich im Revier von PC und Konsole wildert, so ist es doch interessant, wie auch hier ein Gaming-Abo-Angebot an den Start gerollt wird. Für Indie-Entwickler ist das sicherlich spannend, denn wie wir hier im Podcast bereits herausgefunden haben, lohnt es sich derzeit wohl wirklich sehr, seine Spiele in den Katalog eines solchen Spiele-Abos reinzuverkaufen. Und vielleicht ist das Abo ja auch ein guter Deal für die Kunden. Denn es scheint zumindest, als würde sich Apple hierbei sogar dazu verpflichten, bewusst auf Mikrotransaktionen in Spielen zu verzichten. So 100% sicher bin ich mir nicht. Konkret lautet die Aussage hierzu, Zitat, da jedes Spiel den Zugang zur vollen Spielerfahrung enthält, inklusive aller Spielfeatures, Inhalte und zukünftiger Updates, werden keine weiteren Käufe nötig sein. Zitat Ende. Es bleibt natürlich die Frage, ob sie in den einzelnen Fällen zwar nicht nötig, aber vielleicht doch möglich sind. Vielleicht irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber bislang wirkt das Angebot eigentlich ganz solide. Und ich bin nun gespannt, wie viele Spieleabos in den kommenden Monaten noch folgen werden, von welchen Herstellern sie angeboten werden und auf welchen Plattformen sie landen. Nun denn, ab dem 19.09. gibt es jedenfalls ein neues Abo neben dem Game Pass, neben dem Ubisoft Pass, neben EA Access Premier. Ach, die Abo-Zukunft. Haushaltsdebatte im Bundestag ignoriert Spieleförderung. Ein kleines Update zum Fortbestand der Spieleförderung auf Bundesebene über das Jahr 2019 hinaus. Am 12. September wurde im Bundestag 90 Minuten lang in erster Lesung der 2020er Etat des Verkehrsministeriums besprochen. Nicht wundern, dieses Ministerium ist auch für digitale Infrastruktur und damit auch für die deutsche Spielebranche zuständig. Und obwohl Verkehrsminister Andreas Scheuer sowie Digitalstaatsministerin Dorothee Bär zur Spielemesse Gamescom noch beteuerten, wie wichtig ihnen das Thema sei, wurde in der Lesung am 12. September kein Wort über Spieleförderung verloren. Wir erinnern uns, die Spieleförderung in Höhe von 50 Millionen Euro fürs Jahr 2019 ist im derzeitigen Haushalt für das Jahr 2020 plötzlich nicht mehr vorgesehen. Die komplette Branche hat das gefeiert und eigentlich erwartet, dass es jetzt jährlich eine Spieleförderung für Games Made in Germany geben würde. Aber so wie es aussieht, ist es derzeit nicht vorgesehen und diese eine Chance hat das Ministerium verstreichen lassen, diese Förderung noch in den Etat einzubauen oder das Ganze auch nur anzusprechen. Aber noch ist die Sache nicht vom Tisch. Bis zu einer zweiten Lesung wird sich ein 44-köpfiger Haushaltsausschuss mit diesem Entwurf des Verkehrsministeriums befassen und da wird die Möglichkeit bestehen, Änderungswünsche einzubringen und die verschiedenen Parteien können hier partizipieren und den Etatplan noch weiter verfeinern. Nach der zweiten folgt dann noch eine dritte Lesung des Etats im Bundestag. Dann geht es dann um den gesamten Bundeshaushalt. Dann ist es aber in der Regel, so schreibt Petra Fröhlich von gameswirtschaft.de, für Last-Minute-Änderungen zu spät. Drücken wir also unseren heimischen Studios die Daumen, dass es auch 2020 und in der Zukunft noch mit der Förderung klappt. Ich bin mir sicher, insbesondere der Game-Verband, der lobbyiert aktuell auf Hochtouren. GameStop mit Millionen Verlusten. 200 Filialen stehen vor der Schließung. Am 10. September veröffentlichte die Handelskette GameStop seine jüngsten Quartalszahlen und die sind nicht so dicke. Der Umsatz lag im Quartal mit 1,29 Milliarden Dollar, deutlich unter den erwarteten 1,34 Milliarden. Insgesamt machte der Konzern einen Verlust von 415,3 Millionen US-Dollar. Das ist eine herbe Enttäuschung für Investoren, wo GameStop doch zuletzt schon krasse Sparmaßnahmen ergriff, etwa seine Spring Mobile Handyläden an AT&T verkaufte, auf die Auszahlung einer Dividende an Aktionäre verzichtete oder Mitarbeiter entließ und Läden schloss. Allesamt Handlungen, mit denen die Schulden des Konzerns gesenkt und die Cash-Reserven aufgebaut werden sollten. Und Handlungen, die Investoren eigentlich eher positiv sehen. Herrje, Ende August bekam GameStop mit Michael Burry sogar Rückenwind durch einen Star-Investor. Michael Burry ist bekannt durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt im Vorfeld der Finanzkrise von 2008. Und der sah damals, also im August, Potenzial in der Handelskette GameStop. Er fand die Bilanz solide und erwarb mit seiner Firma Scion insgesamt 3 Millionen Aktien im Wert von ca. 10 Millionen US-Dollar. Es ist ein Schnäppchen gewesen, das hat sich zunächst auch gelohnt, denn bis zum 10. September wuchs der Aktienkurs des Unternehmens auf knapp über 5 Dollar an. Allerdings verlor der dann aber auch angesichts der schlechter als erwarteten Ergebnisse rasch über 10%. Burry, ihr kennt den vielleicht, gespielt durch Christian Bale im wirklich sehenswerten Finanzkrimi The Big Short. Der sieht jedenfalls Potenzial in GameStop und er glaubt daran, dass der Launch von PS5 sowie der nächsten Xbox im kommenden Jahr das Geschäft im Handel wieder beleben wird, da er glaubt, dass diese Konsolen nach wie vor Disk-Laufwerke enthalten werden und er hält die Sorge um die Konkurrenz durch Cloud Gaming derzeit einfach für übertrieben. Er sah GameStop also als deutlich unterbewertet an und womöglich behält er recht, falls das Geschäft des kriselnden Einzelhändlers bis zum nächsten Jahr tatsächlich besser läuft. In naher Zukunft jedenfalls sieht es nicht allzu rosig aus. Bis zum Ende des Fiskaljahres will die Firmenleitung nun bis zu 200 der am schlechtesten laufenden Filialen schließen. Bereits in den vergangenen 12 Monaten schloss GameStop 195 Läden. Aktuell betreibt der Konzern noch ca. 5700 Filialen in 14 Ländern auf der ganzen Welt. Tendenz aktuell nach wie vor sinkend. Call of Duty Modern Warfare. Kein PSN-Release in Russland. Eine Story, die in letzter Sekunde reintrudelt, die ich aber für sehr spannend halte. Nachdem das neue Call of Duty Modern Warfare, das Ende Oktober dieses Jahres weltweit erscheinen soll, bereits bislang überhaupt nicht im russischen Handel vorbestellbar oder irgendwie sichtbar war und russische Spieler auch nicht an der Beta des Spiels teilnehmen konnten, gingen Gerüchte um, dass das Spiel gar nicht in Russland erscheinen soll. Die Website dtf.ru fragte nun bei Sony nach, da gab es konkrete Gerüchte darum, dass es irgendwie aus dem PSN genommen wird und konnte zumindest von Sony die Bestätigung erhalten, dass das Spiel am 13. September auf dem russischen Markt aus dem PSN-Angebot entfernt werden würde. Vorbesteller, das ging bis dahin, die würden ihr Geld zurückerhalten und die Produktseite wird auch nicht wieder im PSN-Store auftauchen. Wie das im Xbox-Store oder im Battle.net auf PC aussieht, sowie im Einzelhandel, das steht noch aus. Es scheint jedenfalls tatsächlich ein Symptom dafür zu sein, dass Activision einen Rückzug macht und gar nicht vorhat, dieses Spiel Call of Duty Modern Warfare in Russland erscheinen zu lassen. Und diese Entscheidung, die scheint politischer Natur zu sein. Denn der Trailer des Spiels sorgte bereits für Aufregung in der russischen Presse, da dort Weißhelme im Gegenwartsszenario des Spiels offensichtlich heldenhaft dargestellt werden. Weißhelme nennt man die Mitglieder des syrischen Zivilschutzes. Das ist ein Freiwilligenverband, der seit 2013 in Syrien aktiv ist, und zwar in dem nicht von der Regierung kontrollierten Teil des Landes. Dort leistet dieser Verband wohl humanitäre Hilfe. Das Deutsche Auswärtige Amt nannte diese Gruppierung, Zitat, ein Symbol der Hoffnung und der Zivilcourage. In Russland sieht man die Organisation anders. Schließlich positioniert sich Russland beim Thema Syrien-Konflikt auf der Seite pro-Assad-Regierung und sieht die Weißhelme nicht so positiv wie unsere Regierung. Sie werden von russischen Medien oft als Terroristen und als Al-Qaida-nah betrachtet. Das ist eine Narration, die auch ein TV-Beitrag des Senders RT unterstützt, der sich mit diesem Spieletrailer zu Activision's Call of Duty Modern Warfare befasst und konkret mit der Darstellung der Weißhelme. Ich verlinke diesen Beitrag in den Shownotes, es ist ein YouTube-Video. Betrachten allerdings auf eigene Gefahr und lest gar nicht erst die Kommentare, das ist schon recht starker Tobak, das ist definitiv Propaganda, das zeigt aber auch deutlich, welches Wespennest die Entwickler des neuen Call of Duty hier anstechen, und es vermittelt, wieso Activision das Spiel gar nicht erst in Russland auf den Markt bringen will, sollte sich diese Politik im PSN auf die restlichen Plattformen und den Einzelhandel fortführen. Der Affront scheint vorprogrammiert, wenn dieses Spiel in Russland rauskommt. Es bleibt natürlich abzuwarten, inwiefern das fertige Spiel nun wirklich den Syrien-Konflikt, die Weißhelme und vielleicht auch den Einfluss Russlands in dieser angespannten Lage darstellt. Aber nach einigen Jahren mit Weltkriegs- und Fantasie-Call of Duties zeigt sich hier mal wieder, welche Reaktionen reale Kriegsspielszenarien hervorrufen können, auch weit abseits des Spielekosmos. Kommen wir nun zum Ausklang der Sendung, schauen wir uns an, ganz wie es die Tradition verlangt, welche Spielreleases für PC und Konsole in den kommenden 2 Wochen auf uns warten. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr und los geht's am 19. September, dann erscheint Sayonara Wild Hearts für PS4, Switch und Apple Arcade. Das Ding ist eine Art spielbares Pop-Album, in dem wir in einer reduzierten Cyberpunk-Cell-Shading-Ästhetik allerlei Spielaufgaben erfüllen. Das fängt an wie ein Endless-Runner, lässt uns aber irgendwann auch Motorrad fahren, irgendwelche Shooter-Passagen überwinden, Schwerter schwingen, Hirsche reiten und durch die Luft fliegen. Und das alles ist auf den Beat der Synthie-Pop-Songs abgestimmt, die man in Sayonara Wild Hearts mit seinem Gameplay mehr oder weniger begleitet. Das Indie-Game scheint also eher eine Art coole audiovisuelle Musikerfahrung zu sein, als ein anspruchsvolles Actionspiel. Es ist also eine Art interaktives Musikalbum und es wirkt mit seinem Look und Konzept zumindest schon mal absolut originell und einzigartig. Was genau das jetzt wirklich ist, ich habe keine Ahnung. Am 19. September erscheint außerdem Police Stories für PC, PS4, Xbox One und Switch. Ein Top-Down-Polizei-Taktik-Shooter. Denkt an Hotline Miami, nur eben ungemünzt auf Polizeiarbeit. Ihr steuert, wahlweise auch im Koop, ein Polizeiduo, ihr brecht Türen auf, ihr stellt Bösewichte und nutzt dabei allerlei Gadgets. Wenn ihr euch gut anstellt, nehmt ihr die Fieslinge des Spiels außerdem ohne exzessive Gewalt fest, lebend. Und ich finde das echt interessant, wie ihr das Gameplay von Taktik-Shootern wie SWAT, die ich bisher nur 3D kenne, auf einen 2D-Twin-Stick-Shooter umgemünzt wird. Sehr interessant. Am 20. September erscheint AI The Somnium Files, ein japanischer Polizeithriller aus der Feder von Kotaro Uchikoshi, der bereits für 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors und die Zero Escape-Reihe als Game Director verantwortlich war. Und auch sein neues Spiel ist so eine komische Mischung aus Escape Room Abenteuer und aus Visual Novel. Und mal wieder gibt es eine sehr schräge Prämisse. Wir spielen Kaname Date, einen Polizisten, der einem Serienkiller auf der Spur ist, der seinen Opfern die Augen aussticht. Und auch unser Spielcharakter, dem fehlt ein Auge. An seiner Stelle gibt es ein komisches Augapfel tragendes KI-Wesen, das ihm bei der Ermittlung hilft. Ja, japanische Spiele. Um jedenfalls dem Mörder auf die Spur zu kommen, reisen wir mittels einer speziellen Maschine in die Gedankenwelt diverser Personen und lösen dort allerlei Rätsel. Dazu gibt es einen Haufen Story und Entscheidungen. Und naja, das ist schon alles sehr schräg, sehr japanisch und sicherlich mindestens für die Fans von Uchikoshi-Spielen ganz interessant. AI The Somnium Files erscheint am 20. für PS4, Switch und PC. Am 20. kommt dann auch noch ein neuer Exklusivnachschub für die Switch, und zwar The Legend of Zelda Link's Awakening. Ein sehr niedlich und malerisch inszeniertes Zelda-Abenteuer mit Vogelperspektive und mit einer Klassikvorlage, denn das Spiel erschien bereits 1993 für den Game Boy. Spielerisch ist das alles sehr nahe am Super Nintendo-Klassiker A Link to the Past und für die Switch-Version wurde die Grafik natürlich deutlich aufpoliert und mit so einem Tilt-Shift-Unschärfe-Effekt versehen, der dem ganzen Spiel so ein Spielzeug- oder Miniatur-Look verleiht. Bis auf die Addition eines Dungeon-Baukastens für Zusatzherausforderungen erwartet euch hier ansonsten wohl eher ein klassisches Top-Down-Zelda-Spiel. Am 24.09. dann kommt The Surge 2 für PS4, Xbox One und PC, ein Souls-like made in Germany und spielerisch seinem Vorgänger sehr ähnlich. Diesmal erkunden wir jedoch nicht nur immer dasselbe Industriegebiet, sondern eine ganze Stadt namens Jericho City und wieder sind dort allerlei mordlüsterne Roboter unterwegs und unser Protagonist, der muss sehr bedacht sein und methodisch vorgehen, um das alles zu überleben und wieder kann man im Spiel die Gliedmaßen der Gegner einzeln anvisieren, um spezifische Waffen und Rüstungsteile zu erhalten, um damit sein eigenes Exosuit zu verbessern. Kommt vom Frankfurter Entwicklerstudio Deck 13. Am gleichen Tag erscheint dann auch FIFA 20 für alle Plattformen. Bei der Switch jedoch nur als sogenannte Legacy-Edition, sprich als das Vorjahresspiel ohne neue Modi, lediglich mit den aktuellen Liga- und Spielerdaten. Das Gimmick von FIFA auf den in Anführungszeichen großen Plattformen ist dann dieses Jahr Volta, ein Straßenfußballmodus. Und naja, Fußball, das dürfte traditionell das meistverkaufte Spiel des Jahres bei uns in Deutschland sein. Am 24.09. kommt dann auch noch Contra, Rogue Corps für PC und alle Konsolen. Ein neues Spiel von Konami. Ja, die machen auch noch andere Sachen als Pro Evolution Soccer und Pachinko-Maschinen. Und naja, das ist ein sehr buntes, sehr hektisches Twin-Stick-Ballerspiel mit ISO-Perspektive und optionalem Koop-Modus. In den Trailern sieht es bislang eher, naja, eher beliebig aus. Aber naja, vielleicht ist es ja ganz spaßig. Weiß ich, ob es gut oder schlecht ist? Nein, ich weiß es nicht. Die Spielergemeinschaft wird es ab dem 24.09. rausfinden. Am 27.09. kommt dann Dragon Quest 11 endlich auf die Switch. Und zwar als Dragon Quest 11 S, als Definite Edition, erweitert um etwas mehr Story, um optional wählbare japanische Sprecher, um einen optionalen Orchestral-Soundtrack und einen optional einstellbaren 16-Bit-Grafikstil, der das Rollenspiel aussehen lässt, als würde es auf einem Super Nintendo laufen. Am 27. erscheint dann auch noch Code Vein für die PS4, die Xbox One und den PC. Ein anspruchsvolles Action-Rollenspiel aus dem Hause Bandai Namco und ein sehr japanisches mit einer dieser Apokalypse-Stories, wo nur wenige Überlebende mit besonderen Kräften zahlreiche Gegner besiegen müssen und die Charaktere sehen sehr japanisch aus. Und das Ding ist ein Souls-like, also eins dieser bewusst schweren Action-Rollenspiele, die From Software seit Demon's Souls immer wieder produziert hat und damit den Geschmack der Spieler derart auf den Kopf getroffen hat, dass aus diesem Grundrezept inzwischen sein eigenes Genre wurde. Nun reiht sich also Code Vein in den Katalog der Souls-like ein. Und das sind mit The Search 2 ja gleich zwei solcher Dinger in einer Woche. Tja, und mit dieser Erkenntnis enden die Release-Termine, endet diese Magazinfolge. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich danke für die famose Unterstützung dieses Podcast-Projekts. Wegen coolen Leuten wie euch können wir sowas machen wie das, was ihr gerade hört. Ich wünsche euch viel Spaß mit den ganzen restlichen Podcasts in den kommenden Tagen und all dem, was ihr noch auf der zu hören Liste habt. Ich bin mir sicher, eure List of Shame existiert. Arbeitet sie ab. Und wir hören uns dann am 27. September wieder mit dem nächsten Magazin. Bis dahin.